georgischer Traum. So heißt die Regierungspartei in Georgien, die für viele georgische Journalistinnen und Journalisten immer mehr zum Albtraum wird. Seit über einem Jahr protestieren die Menschen in Georgien gegen den Anti-EU-Kurs ihrer Regierung. Die reagiert auf die Proteste mit Geldstrafen, Prügel und willkürlichen Festnahmen. Auch gegenüber Journalistinnen und Journalisten, die von vor Ort berichten. NDR-Journalistin Lea Eichhorn ist für ihre Recherche nach Georgien gereist und hat sich die Proteste angeschaut. Sie nimmt uns mit in ein Land, das offiziell weiterhin EU-Beitrittskandidat ist, in dem aber vieles mehr und mehr an Russland erinnert. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Dienstag, der 10. Februar. Lea, herzlich willkommen bei 11KM. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Es sind unruhige Tage momentan in Georgien. Gerade erst haben die Menschen ein neues Parlament gewählt. Dabei ging es ja vor allem um die Frage, ob sich das Land in Zukunft weiter an die EU oder doch eher an Russland annähert. Das Ergebnis, die zum Teil pro-russische Regierungspartei Georgischer Traum, hat die Wahl laut amtlichem Endergebnis gewonnen.
Bei der Wahl am Samstag hatte es laut internationalen Wahlbeobachtern zahlreiche Unregelmäßigkeiten gegeben, auch Gewalt gegen Oppositionswähler.
Gestern waren Zehntausende aus Protest gegen das Wahlergebnis auf die Straße gegangen. Die pro-europäische Präsidentin des Landes und die Opposition werfen der russlandfreundlichen Regierungspartei Betrug vor.
Seit den Wahlen im Oktober 2024 kommt es ja in Georgien andauernd zu Protesten gegen die Regierung. Du warst Ende 25 selber da. Was hast du erlebt?
Ich war erstmal überrascht, weil das hatte ich hier in Deutschland gar nicht so mitbekommen, dass tatsächlich jeden Tag seit mehr als inzwischen 400 Tagen Menschen vor dem Parlament in Tbilisi, also der Hauptstadt Tiflis, protestieren. Und ich habe da gesehen Menschen, die mit Europaflaggen rumlaufen, Menschen, die mit USA-Flaggen rumlaufen, die die Regierung sehr scharf kritisieren und wirklich jeden Tag da auf die Straße gehen. Und das unter einem hohen persönlichen Risiko auch, weil die Polizei und Sicherheitsbehörden in den letzten Monaten immer stärker versuchen, diese Proteste zu unterdrücken. Also in den Anfangstagen der Proteste oder in den ersten Wochen waren das durchaus Zehntausende, die auf die Straßen gegangen sind, was für ein Land, was nur knapp 4 Millionen Einwohner hat, schon wirklich eine große Zahl ist. Und als ich jetzt da war, ich war mehrfach bei diesen Protesten, die jeden Abend vor dem Parlament in der Hauptstadt Tbilisi, Tiflis, stattfinden. Manchmal waren das 30 Leute, manchmal waren das 100 Leute, aber an besonderen Tagen waren das auch Tausende.
Wie gehen denn Regierung und Ordnungskräfte gegen die Protestierenden vor?
Die Möglichkeiten, dort zu demonstrieren, sind mit verschiedenen Mitteln deutlich eingeschränkt worden. Also es fing an mit Geldstrafen, die wurden dann bis zu verzehnfacht. Also anfangs waren es 500 georgische Lari, was umgerechnet so ein bisschen mehr als 100 Euro sind. Inzwischen sind es umgerechnet fast 1600 Euro, die da an Geldstrafen verhängt werden können. Und die Regierung hat dafür extra einen Straftatbestand geschaffen, der nennt sich Blockieren der Straße. Das heißt, wenn auf der Straße demonstriert wird, argumentieren die Behörden, du hast die Straße blockiert, Geldstrafe, beziehungsweise inzwischen Gefängnisstrafe, weil inzwischen können die Demonstrierenden auch relativ schnell in Haft genommen werden und dann auch länger festgehalten werden. Das heißt, das sind absolut massive Maßnahmen, mit der die Regierung versucht, die Proteste da zu unterdrücken. Die Proteste beginnen immer so gegen 20, 21 Uhr jeden Abend und das waren häufig ganz friedliche Menschenansammlungen, die da standen, sich unterhalten haben. Und die Polizei versucht, die Straße abzuschirmen. Die stellen sich dann in einer langen Reihe auf und stehen quasi direkt face-to-face den Demonstrierenden gegenüber. Und ich habe mich als Journalistin eher im Hintergrund gehalten, weil die Regierung tatsächlich keinen Unterschied macht, ob du als Journalistin oder als demonstrierende Person da vor Ort bist.
Ah, okay.
Und ich dann noch als ausländische Journalistin wollte mich da erstmal langsam rantasten und gucken, wie kann ich mich da wo eigentlich bewegen, ohne ein Risiko einzugehen. Deswegen habe ich mich auf jeden Fall von der Straße fern und im Hintergrund gehalten. Irgendwann hörte ich dann einen Aufruhr. Also es ging so ein Raunen durch die Menge, es wurde gerufen, die Trillerpfeifen wurden lauter. Und dann bin ich so um die Seite rumgelaufen und habe mir das angeguckt. Und dann habe ich beobachtet, wie eben einzelne Polizeifahrzeuge dazugekommen sind. Dann sind da Polizeibeamte ausgestiegen und haben angefangen, einzelne Demonstrierende aus der Menge rauszupicken. Und das hat dann jedes Mal dazu geführt, dass alle Umstehenden sich beschwert haben und gerufen haben und sich dagegen gewehrt haben, dass die Menschen mitgenommen werden. Und dann wurden da einzelne Demonstrierende in die Polizeiautos verfrachtet. Teilweise mussten die getragen werden, weil sie natürlich nicht einsteigen wollten. Die wurden da jetzt nicht reingeprügelt, aber es ist schon sehr, ja, ein sehr rigoroses Vorgehen.
Und man muss ja auch sagen, das ist ein total spannender Fakt, den du da sagst, dass zwischen JournalistInnen und Demonstrierenden gar nicht mehr unterschieden wird. Ja, also für Leute, die jetzt nicht auf Protesten unterwegs sind oder jetzt mit Journalismus nicht so viel am Hut haben, zur kurzen Erklärung, wenn du in Deutschland auf eine Demonstration gehst als Journalist oder Journalistin, dann ist dein Presseausweis einfach immer eine sichere Nummer. Ne? Du kannst das zeigen und die Polizei wird dich in den meisten Fällen in Ruhe lassen. Also es ist sozusagen Spielstopp und Presseausweis zählt hier sehr viel. Offensichtlich in Georgien ja, wie du das beschreibst, nicht.
In Georgien machen sich die Journalisten, mit denen ich gesprochen habe, eher Gedanken darüber, ob sie sich nicht als Journalist zu erkennen geben, weil es tatsächlich Hinweise darauf gibt, dass besonders bei besonders großen Demonstrationen, die dann zwischendurch auch immer wieder stattfinden, sich Sicherheitskräfte und dubiose Schlägertrupps gezielt JournalistInnen aussuchen, um sie einzuschüchtern, zu verprügeln.
Sometimes we are having this dilemma that should we wear press identification or not, because we saw that the journalists were targeted.
Also ich habe am Rande der Proteste in der Hauptstadt mit einem Journalisten gesprochen, Basti Mgalobishvili, der seit knapp einem Jahr, also seit die Proteste laufen, über diese Demonstrationen berichtet und über die damit verbundenen Gerichtsprozesse und der sowohl schon Geldstrafen aufgedrückt bekommen hat von den Behörden, als auch jetzt Ende Oktober erlebt hat, dass er von der Polizei selber festgesetzt wurde.
And for example, my colleague, which was beaten by police, he was saying that I'm a journalist and please do not beat me. They said we are beating you because of your journalist. So it's totally different situation, like it's upside down.
Laut Reporter ohne Grenzen hat Georgien in Sachen Pressefreiheit binnen eines Jahres stark abgebaut. Reporter ohne Grenzen spricht von einer historischen Repressionswelle gegen JournalistInnen. Was würdest du sagen, wie zeigt sich das auch abseits der Demos?
Das passiert auf unterschiedlichen Wegen. Also ich habe mit der Journalistenunion gesprochen, aber auch mit unterschiedlichen betroffenen JournalistInnen.
In my case, there was an attempt to get detained by police. They were waiting for me at my house and took me out of the taxi.
Wie der Fall von Basti Mgalobishvili zeigt, werden sie ja inzwischen auch verhaftet in Einzelfällen. Nicht flächendeckend, aber in Einzelfällen. Er war an dem Tag unterwegs, weil er Besuch von seiner Großmutter hatte, hat er mir erzählt. Und als er bei seiner Wohnung ankam, er wohnt auch in der Hauptstadt, hat er ein Polizeiauto vor seinem Haus stehen sehen. Und diese Polizisten haben ihn abgepasst, als er in sein Wohnhaus reingehen wollte.
I was locked in a car for about an hour. They took away my phone. I couldn't get in touch with anyone.
Und haben ihn dazu gebracht, sich mit ins Polizeiauto zu setzen und haben ihn da eine Stunde lang festgehalten. Und er hat mir erzählt, dass er in dieser Stunde sein Handy nicht benutzen durfte. Er durfte keinen Anwalt anrufen, er durfte keine Angehörigen kontaktieren und wusste nicht genau, was geschieht. Und nach einer Stunde hat die Polizei ihn dann wieder gehen lassen und hat behauptet, sie hätten ihn mit jemand anderem verwechselt.
Wie glaubhaft ist das?
Basti Mgalobishvili selber hält es für wenig glaubwürdig. Ich halte es ehrlich gesagt auch für wenig glaubwürdig. Er ist regelmäßig bei den Protesten als Journalist erkennbar unterwegs. Also ich habe ihn da ja auch mehrfach an verschiedenen Tagen gesehen. Er trägt immer gut sichtbar seinen Presseausweis. Da ist ein Foto von ihm drauf, da steht sein Name drauf. Er ist ein bekannter regierungskritischer Journalist in Georgien. Er hat ein Online-Medium mitgegründet. Er arbeitet seit rund 12 Jahren in der Branche. Und Georgien ist kein großes Land und auch in der journalistischen Szene kennt man die namhaften Personen, würde ich sagen. Also ich halte es für sehr unglaubwürdig, dass die Polizei ihn nicht als Journalisten erkannt hat. Auch während ich da war, wurden 3 JournalistInnen im Umfeld der Demos verhaftet. Und auch wenn sie dann nach kurzer Zeit meistens wieder freigelassen werden, findet das ja vor einem Hintergrund statt. Und der Hintergrund ist, es gibt seit Anfang letzten Jahres einen sehr massiven Extremfall. Also eine sehr bekannte regierungskritische georgische Journalistin, Mzia Amaglobeli, wurde im Januar 2025 auch im Umfeld einer Demonstration verhaftet und sitzt seitdem in Haft und wurde im August auch von einem georgischen Gericht zu 2 Jahren Haft verurteilt. Unter dem Vorwand, dass sie einen Polizeibeamten, sie hat dem eine Ohrfeige gegeben, das stimmt auch, da gibt es Videos von, das kann man sich angucken. Aber Beobachter, Kritiker und andere Journalisten halten die Höhe der Strafe und die Massivität des Vorgehens der Behörden gegen Mzia Amaglobeli absolut für politisch motiviert und als Präzedenzfall, der da an ihr statuiert werden soll.
Hast du denn mit georgischen Behörden mal gesprochen? Also haben die sich in irgendeiner Form dazu geäußert?
Ich hätte das sehr gerne getan. Das gehört ja auch dazu, dass man, wenn Kritik geäußert wird, demjenigen, der kritisiert wird, das vorhält und der sich dazu äußern kann. Ich habe unterschiedliche georgische Behörden mehrfach angefragt und ich habe nie eine Antwort erhalten.
Warum hat die georgische Regierung eigentlich das Vorgehen gegen Journalisten in den letzten Jahren so krass verschärft?
Viele sehen die Vollinvasion der Ukraine durch Russland als einen markanten Punkt in der Entwicklung und in der Kursänderung des georgischen Traums, also der Regierungspartei. Ein weiterer Kipppunkt ist auf jeden Fall die Parlamentswahl Ende 2024, also im Oktober 2024. Und die Gesetze, die jetzt seitdem verabschiedet wurden, zielen nach allem Anschein darauf ab, Zivilgesellschaft und kritische Medien zu unterdrücken, verstummen zu lassen. Mhm. Also da gibt es mehrere Gesetze, die das sehr nahelegen. Die georgische Regierung hat inzwischen 2 ausländische Agentengesetze durchs Parlament gebracht, die inzwischen auch in Kraft sind, die die internationale Förderung und Finanzierung von NGOs, Zivilgesellschaft und aber auch unabhängigen und kritischen Medien nahezu unmöglich gemacht haben. Mhm.
Trotz allen Widerstands hat das Parlament in Tiflis gestern das umstrittene Gesetz zur Kontrolle nichtstaatlicher Organisationen verabschiedet. Vertreter der Vereinten Nationen, der EU und der Bundesregierung kritisieren den Schritt, der sich gegen die Zivilgesellschaft richte.
Also dieses Gesetz besagt, dass alle Organisationen, die in Georgien tätig sind und mehr als ein Fünftel ihrer Finanzierung aus dem Ausland beziehen, sich als ausländische Agenten registrieren müssen.
Ah ja, okay, das klingt ein bisschen nach Russland tatsächlich, oder?
Das ist ein Terminus, der in der georgischen Bevölkerung sehr dunkle Erinnerungen an die Sowjetzeit wachruft. Also diese Bezeichnung Spion, ausländischer Agent wurde zu Sowjetzeiten auch schon verwendet, um andersdenkende Oppositionelle zu stigmatisieren und zu unterdrücken. Der georgische Traum hat zum Beispiel auch das Rundfunkgesetz angepasst und das erlaubt es jetzt, finanzielle Sanktionen auszusprechen, auch für bestimmte Begrifflichkeiten. Also georgische JournalistInnen stehen vor der Herausforderung, dass ein Großteil der Opposition und ja auch internationale Beobachter die letzten Parlamentswahlen nicht anerkennen. Wie benennt man dann diese Institutionen? Spricht man trotzdem vom Parlament? Und dann haben sich viele JournalistInnen Behelfsbezeichnungen überlegt und sprechen dann vom Einparteienparlament oder sprechen statt von der Regierung vom Regime. Und aufgrund solcher Begriffe haben schon 2 kritische Fernsehsender jetzt Verfahren am Hals, weil sie eben diese Begrifflichkeiten verwenden. Und daran sieht man ganz gut, wie auch über die Anpassung dieses Rundfunkgesetzes quasi inhaltliche politische Kontrolle ausgeübt werden kann.
Welche Folgen hat denn diese repressive Gesetzgebung für die Medienlandschaft in Georgien?
Also das meistgenutzte Medium ist in Georgien immer noch das Fernsehen. Die 2 größten privaten Fernsehsender sind inzwischen ziemlich stark auf Regierungslinie eingeschwenkt, was die inhaltliche Ausrichtung angeht. Da werden Vertreter der Regierungspartei eingeladen, aber nicht wirklich kritisch befragt. Und unterschiedliche NGOs, internationale Beobachter, werfen den beiden Fernsehsendern auch immer wieder vor, dass sie Regierungspropaganda verbreiten. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass da gewisse finanzielle Abhängigkeiten zur Regierung bestehen. Also Transparency International Georgien hat für den größten privaten Fernsehsender iMedi TV zum Beispiel aufgedeckt, dass der Sender finanziell von dem Gründer der Regierungspartei abhängig ist.
Über diesen Gründer der Regierungspartei, Bedzina Ivanischvili, haben wir übrigens auch schon mal bei FKM gesprochen. Die Folge verlinken wir euch hier natürlich in den Shownotes. Ivanischvili, der ist ja auch der reichste Mann Georgiens und hat sehr viel Einfluss, wie du sagst, auch auf private Fernsehsender. Gibt es denn wie hier in Deutschland auch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Georgien?
Es gibt einen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender in Georgien, den Georgian Public Broadcaster. Und auch der ist sehr polarisiert. Also in den letzten Monaten wurden schon einige Mitarbeitende entlassen, die sich regierungskritisch geäußert haben. Und es gibt auch eine Gruppe von Mitarbeitenden des Georgian Public Broadcaster, die Proteste organisiert haben, weil sie sich gegen die inhaltliche Ausrichtung ihres Senders wehren. Die werfen den Vorgesetzten vor, dass auch der Georgian Public Broadcaster immer mehr auf Regierungslinie einschwenkt und immer mehr unter den Einfluss der Regierungspartei gerät.
Wie steht's denn bei all dem um unabhängigen, kritischen Journalismus in Georgien? Wie würdest du das einschätzen?
Die Medienlandschaft ist wahnsinnig polarisiert. Also man hat auf der einen Seite große Fernsehmedien, die regierungsfreundlich berichten. Dann gibt es oppositionelle Fernsehsender, die kleiner sind und auch finanziell deutlich schlechter ausgestattet, die sich nach meinem Ermessen bemühen, unabhängig und neutral zu berichten, denen es aber auch schwer gemacht wird, weil zum Beispiel die Regierungspartei die oppositionellen Fernsehsender nahezu komplett boykottiert. Mhm. Also die gehen gar nicht mehr in deren Sendungen und lassen sich von denen gar nicht mehr interviewen. Und dann gibt es in den letzten 10, 20 Jahren gewachsen einen wichtigen, aber kleinen Teil der georgischen Medienlandschaft, die unabhängigen Online-Medien, die eine wichtige Funktion erfüllen, weil sie wirklich diejenigen sind, die unabhängige, handwerklich sauber recherchierte Informationen für die Öffentlichkeit verfügbar machen, die aber in dieser feindseligen Atmosphäre und auch aufgrund der Gesetzgebung, die die Finanzierung wahnsinnig schwierig macht, enorm unter Druck stehen und seit Monaten ums Überleben kämpfen. Ich habe mich mit mehreren Journalistinnen und Journalisten von unabhängigen Online-Medien getroffen und unterhalten. Und die beschreiben ihre Arbeit gerade als im Überlebensmodus. Denen ist sehr bewusst, dass gerade jetzt unabhängige, neutrale Informationen sehr wichtig sind für die georgische Bevölkerung. Und liefern diese unter sehr hohem persönlichen Einsatz. Mhm. Also ich habe mit Nino Bakratze gesprochen, die Chefredakteurin von iFact. Das ist eins von zwei investigativen Medien in Georgien.
So when the government passed all of these laws, which are purely Russian-style laws, their goal was that somehow force us to shutting down our operations in the country.
Als ihnen rund 95% ihrer Finanzierung weggebrochen sind, hätte sie das natürlich vor sehr schwierige Probleme und Entscheidungen gestellt. Und sie hat sich dann mit ihrem Team zusammengesetzt und hat besprochen, wie sie weitermachen wollen.
They understand how important is it for the country right now to have investigative journalists on the ground. And they are like we agreed that we have to do this work voluntarily, and that's what we do since May.
Gerade in der jetzigen Zeit, in der politischen Lage in Georgien, wollen sie dazu beitragen, dass es weiterhin unabhängige und investigative Recherchen gibt. Und deswegen haben sie sich dazu entschieden, ehrenamtlich weiterzuarbeiten.
Wow, okay. Wie kann das gelingen? Also irgendwie, irgendwann muss ja auch die Miete bezahlt werden, das Essen bezahlt werden. Das ist ja kein Zustand, den man ewig aushalten kann.
Das habe ich sie auch gefragt und sie sagt, klar, das ist ihnen allen bewusst. Auf der anderen Seite war es noch nie einfach in Georgien investigativ journalistisch zu arbeiten. Mhm. Also es war jetzt noch nie so, dass der Beruf da gut bezahlt gewesen wäre oder die Regierungen da besonders dankbar darauf reagiert hätten, wenn investigative Journalisten angeklopft hätten. Aber sie sagt eben, dass diese feindselige Atmosphäre und diese harten Einschränkungen auf gesetzgeberischer Ebene jetzt nochmal so ein zusätzliches Stresslevel einfach eröffnet haben. Mhm. Also die sind ein Teil ihrer Arbeitszeit einfach damit beschäftigt, sich mit den Behörden rumzuschlagen und zu überlegen, wo können wir irgendwie noch inländisch Geld herbekommen, um weiterzumachen. Und ganz praktisch, eine andere Journalistin hat mir erzählt, dass sie gerade von ihrer Schwester finanziell unterstützt wird, weil ihre Schwester es eben auch wichtig findet, dass es noch investigativen Journalismus in Georgien gibt. Und was man vielleicht auch nicht vergessen darf, es gibt natürlich auch internationale Medien, die in Georgien recherchieren und vor Ort sind und berichten. Es gab eine Recherche von BBC vor einigen Wochen, die für sehr viel Aufsehen gesorgt hat und auch in Georgien viel ausgelöst hat. Und zwar haben die berichtet, dass im Rahmen der Proteste im Herbst 2024 die Regierung eine Erste Weltkriegschemikalie in Wasserwerfern und Tränengaskartuschen eingesetzt haben soll und quasi ihre Bevölkerung mit dieser Chemikalie vergiftet haben soll. Und es gab auch Georgierinnen und Georgier, die sich dann direkt nach dieser BBC-Veröffentlichung gemeldet haben und gesagt haben, ja, ich hatte Ausschläge nach den Protesten, ich hatte Atemnot, ich hatte gesundheitliche Probleme. Und das hat auch den Protesten in Georgien jetzt in den letzten Wochen nochmal neuen Schwung verliehen, weil die Bevölkerung jetzt zusätzlich zu ihren ganzen anderen Forderungen noch fordert, dass der Einsatz dieser Chemikalie aufgearbeitet werden soll. Die Regierungspartei bestreitet, dass da diese Weltkriegschemikalie zum Einsatz gekommen ist. Also um diese BBC-Veröffentlichung wird auch noch gerungen.
Wir haben über das Agentengesetz schon gesprochen, wo du gesagt hast, da kommen Erinnerungen aus Sowjetzeiten wieder hoch. Welche Rolle spielt denn eigentlich Russland ganz konkret im Bereich des nicht nur investigativen, sondern auch des normalen Journalismus in Georgien?
Russland spielt in dem Sinne eine Rolle auch für diese Entwicklung, dass die georgische Bevölkerung seit Jahren massiver Propaganda- und Desinformationskriegsführung ausgesetzt ist, würde ich sagen. Also es gibt zahlreiche Studien, Berichte von unterschiedlichen NGOs und Thinktanks und wissenschaftlichen Organisationen, die zahlreich aufgedeckt haben, dass aus Russland finanzierte und gesteuerte Desinformationskampagnen massiv in Georgien eingesetzt werden. Und diese Propagandanarrative, die russlandfreundlich sind, werden dann regelmäßig auch von Vertretern der Regierungspartei übernommen, die das dann wiederum in regierungsfreundliche Medien tragen. Also das verbreitet sich dann wirklich auf sehr vielen Ebenen in der georgischen Öffentlichkeit.
Georgien galt lange als enger Verbündeter des Westens. Doch seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine geht die Regierung in Tiflis zunehmend auf Distanz. Es gibt Befürchtungen, Moskau werde einen Beitritt Georgiens zur EU und der NATO nicht hinnehmen.
Die georgische Regierung hat kurz nach der umstrittenen Parlamentswahl 2024 angekündigt, bis Ende 2028 keine Beitrittsverhandlungen mit der EU führen zu wollen. Ein möglicher EU-Beitritt liegt also erstmal auf Eis. Wie positioniert sich denn die EU gegenüber der georgischen Regierung, auch im Hinblick auf die anhaltenden Proteste?
Die EU hat in der Vergangenheit das Vorgehen der georgischen Regierung scharf kritisiert. Georgien ist ja de facto noch ein Beitrittskandidat. Und die EU hat sehr deutlich gemacht, auch in einem Bericht im November 2025, dass sie Georgien nur noch als Beitrittskandidat auf dem Papier sehen und als Begründung dafür auch dieses Agentengesetz zum Beispiel angeführt, dass Georgien da einfach demokratische Rückschritte macht, die es immer weiter von einem EU-Beitritt entfernen. Was konkrete Sanktionen angeht, tut sich die EU schwer. Also es wird immer wieder darüber diskutiert, ob man zum Beispiel die Visafreiheitsregelung für Georgierinnen und Georgier aufheben sollte. Aber auch da ist sich die EU nicht wirklich einig und ist daher, was Sanktionen angeht, bisher eher zögerlich gewesen.
Wenig Unterstützung, höre ich daraus.
Also Solidaritätsbekundungen gibt es auf jeden Fall. Mhm. Es gab ein sehr deutliches Beispiel, auch im Oktober, da war die finnische Außenministerin in der Hauptstadt von Georgien zu Besuch und ist am Abend, bevor sie sich mit dem Regierungschef treffen wollte, zu den Protesten vors Parlament gegangen und hat ein kurzes Video aufgenommen als Solidaritätsbekundung für die Demonstrierenden vor Ort.
The reason is that these people are concerned about the that this country has been taking away the basic liberties of people, starting with the freedom of expression and the freedom of assembly. Needless to say, these people deserve all of these rights and we are here to support them.
Auch die finnische Außenministerin hat diese Geldstrafe für das Blockieren der Straße aufgedrückt bekommen. Also das zeigt, finde ich, ganz gut, wie die georgische Führung auch mit Kritik umgeht. Ähnlich ist es auch dem deutschen Botschafter in Georgien ergangen. Der hat sich in der Vergangenheit sehr kritisch dem autoritären Kurs der Regierung gegenüber geäußert, hat zum Beispiel auch Gerichtsprozesse besucht, die gegen Oppositionelle abgehalten wurden. Und daraufhin hat die georgische Regierung sich ihm gegenüber auch sehr scharf geäußert und ihn aufgefordert, sich aus georgischen Angelegenheiten rauszuhalten. Da war es wiederum das Auswärtige Amt in Berlin auf den Plan gerufen hat, das natürlich nicht akzeptieren möchte, dass der Botschafter so behandelt wird.
Inmitten wachsender Spannungen mit der georgischen Regierung hat die deutsche Bundesregierung ihren Botschafter in Tiflis, Peter Fischer, vorübergehend nach Deutschland zurückbeordert. Das Auswärtige Amt kritisierte, dass Georgien seit Monaten gegen die EU, Deutschland und den Botschafter persönlich hetze.
Inzwischen ist er wieder in Georgien, aber das Verhältnis ist auf jeden Fall angespannt.
Wie ist das denn aber auf der Seite der Bevölkerung? Also gibt es da konkrete Wünsche an die EU? Gibt es da Hilfeschreie?
Wenn ich mit den Menschen da vor Ort gesprochen habe, hatte ich häufig den Eindruck, dass die wirklich erschüttert darüber sind, wie wenig wir eigentlich mitbekommen über die Vorgänge in Georgien. Die haben natürlich auch Verständnis dafür, dass Georgien nur ein Konfliktland von vielen ist, was wir wahrnehmen in unserer Berichterstattung. Die wünschen sich Aufmerksamkeit, die wünschen sich Empathie, die wünschen sich Mitgefühl von den Menschen in der Europäischen Union. Inwiefern die jetzt konkrete Hoffnungen an die EU als Institution stellen, kann ich schwer beantworten. Also außer Sanktionen bleibt da ja nicht viel und da sieht es ja gerade schwierig aus.
Aber diese ganzen Journalistinnen und Journalisten, mit denen du auch gesprochen hast, was ist so dein Eindruck jetzt? Wie lange will man und vor allen Dingen viel wichtiger, kann man noch durchhalten als Journalist oder Journalistin da freien Journalismus zu betreiben?
Also wie lange will man, das lässt sich sehr einfach beantworten, weil alle, mit denen ich gesprochen habe, habe ich als fest entschlossen wahrgenommen, so lange weiterzumachen, wie es irgendwie nur geht.
I'm going to work here as I work now and I was working before. I am ready for imprisonment, but there's no chance that I'm going to leave the country and will work, for example, from another country.
Also sowohl Basti Amgalobeschwili als auch Nino Bakratze haben mir beide gesagt, sie sind auf eine Art auch froh, dass sie in dieser Zeit Journalistinnen und Journalisten sind, weil sie es als eine sehr wichtige historische Zeit für ihr Land betrachten und es ist in ihren Augen wichtig, das zu dokumentieren und sie sind froh, dass sie das machen können.
I don't have a luxury to be in depression right now and be depressive. I need to be motivated myself and focused on the work.
Und solange sie nicht verhaftet werden oder ihre Organisation komplett verboten wird, werden sie das auch weiter tun, egal unter welchen Umständen. Wie lange können sie das noch machen, finde ich, ist eine schwierigere Frage, weil natürlich unterliegen auch sehr entschlossene Journalisten einfach ganz praktischen Hindernissen. Also wenn ich meine Miete irgendwann nicht mehr bezahlen kann, dann muss ich einen Nebenjob haben. Wie viel Zeit habe ich dann noch für meinen Journalismus? Wenn ich verhaftet bin, dann kann ich auch nicht meiner Arbeit weiter nachgehen. Deswegen sind das wirklich ganz konkrete Risiken, die die Menschen da vor Ort eingehen oder die Journalisten da vor Ort eingehen.
Danke für deinen Besuch bei FKM.
Danke.
NDR-Journalistin Lea Eichhorn war im Herbst 2025 mehrere Wochen vor Ort in Georgien und hat sich die anhaltenden Proteste genauer angeschaut. Wenn was passiert im Land, halten wir euch bei tagesschau.de natürlich auf dem Laufenden. Autor dieser Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet haben Claudia Schaffer und Lukas Waschbüsch. Produktion Konrad Winkler, Viktor Völsner-Weresch, Christine Frey, Christine Dreier und Marie-Noelle Swieler. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Macht's gut, ciao. Wenn ihr euch intensiver mit der Medienlandschaft auseinandersetzen wollt, dann hört doch mal in den BR24-Podcast Medien rein. Der Podcast nimmt sich jede Woche ein Thema intensiv vor. Welche Herausforderungen gibt es bei der Pressefreiheit auch in Deutschland? Wie steht es um das Vertrauen in die Medien? Ist künstliche Intelligenz ein Risiko oder die ersehnte Lösung? Welche Ideen, Veränderungen, Fehlentwicklungen gibt es in der Medienbranche? Antworten gibt's in BR24 Medien, natürlich in der ARD Audiothek. Den Link teilen wir euch in den Shownotes.